Herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Episode der Luxamed GmbH. Mein Name ist Patrick Walicek und heute möchte ich über ein Thema sprechen, was im Prinzip angliedert an eine der letzten Episoden. Wir haben ja in einer der letzten Episoden über das Thema der Medizinprodukte Betreiberverordnung gesprochen und der entsprechenden Novellierung in diesem Jahr zu diesem Gesetz oder zu dieser Verordnung. Und daraufhin wurden mir einige Fragen gestellt, ich habe einige E-Mails bekommen. Wir haben hierzu ja auch Checklisten bereitgestellt und gerade eben was die Geräte, medizinischen, elektrischen Geräte betrifft, da greift ja die Medizinprodukte Betreiberverordnung sehr streng ein. Dazu haben wir auch bei uns in unserem internen E-Learning verschiedene Unterlagen bereitgestellt und wie gesagt, diese Checkliste, die ist offiziell für alle bei uns auf der Website www.luxamed.de verfügbar. Eben auf Basis dieses Podcasts wurden mir Fragen gestellt, unter anderem die Frage, naja, wer überprüft das denn, die Medizinproduktebetreiberverordnung? Und dazu habe ich dann mal zum einen recherchiert, aber auch festgestellt, weil ich es aus eigener Erfahrung nämlich kenne, ich habe selber eine Praxis gegründet gehabt und betrieben. Und ein ganz wesentlicher Punkt, der hier in meinen Augen oftmals oder von einigen vielleicht nur vergessen wird, ist, dass man eine Praxis anmelden muss. Man muss sich melden beim zuständigen Gesundheitsamt und damit schafft man natürlich auch die Voraussetzungen, dass die Themen wie Medizinprodukte, Betreiberverordnung und anschlägige andere Normen und Gesetze, die man in einer Praxis einhalten muss, entsprechend auch überprüft werden können. Ich hatte seinerzeit eine private Physiotherapiepraxis und eine naturerkundliche Praxis gegründet und da war das natürlich auch Thema. Kleines Beispiel, wir hatten zum Beispiel mit der Elektrik ein Problem und zwar in der Form, dass das Gebäude, in dem wir uns dort eingemietet hatten, war eine frühere orthopädische und auch radiologische Praxis. Da sind wir natürlich davon ausgegangen, das wird hier alles passen, aber nein, da kam nämlich das Gesundheitsamt tatsächlich zur Abnahme der Praxis, haben sich das Ganze angeschaut und haben einen kleinen Test gemacht in Form der Steckdose, haben nämlich geschaut, ob die verschiedenen Kreise, Steckdosenkreise auch über einen sogenannten Schutzschalter, also einen FI-Schalter, abgesichert waren. Das waren sie nicht, also durften wir die Praxis in der Form erst einmal so nicht eröffnen und betreiben, mussten das Ganze nachbessern, was natürlich am Ende des Tages eine Kleinigkeit war. Ja, aber ich möchte heute mal über diese Meldepflicht sprechen und wen diese Meldepflicht eigentlich betrifft, was man melden muss und was passiert, wenn man es nicht tut. Da wollen wir heute mal so ein bisschen schauen. Hier vorne ab nochmal der Disclaimer. Das hier ist natürlich keine Rechtsberatung, das ist rein informativ. Ich spreche hier auf Basis eigener Recherchen, die ich durchgeführt habe und auf Basis meiner Erfahrung, die ich eben mit unserer damaligen Praxis gemacht habe. Ja, da kommen wir schon zum Thema, ob Physiotherapie, Ergotherapie, Naturheilkunde, jede Praxis, die selbstständig betrieben wird, muss beim Gesundheitsamt gemeldet werden und zwar nicht irgendwann, sondern rechtzeitig und vollständig. Jetzt ist natürlich die Frage, was ist jetzt rechtzeitig, was ist vollständig? Da schauen wir ein bisschen jetzt dann im Folgenden noch näher, schauen wir uns das genauer an. Das Ganze ist nicht nur ein bürokratischer Schritt, sondern das ist einfach ein Teil der rechtlichen Qualitätssicherung. So muss man es mal sehen. Das Thema Qualitätssicherung, Qualitätsmanagement hatten wir ja auch im Podcast Medizinprodukte Betreiberverordnung für den Bereich des Gesundheitswesens schon mal ganz klar definiert und angesprochen. Jetzt ist die Frage, ja, warum gibt es diese Anmeldepflicht überhaupt? Das ist eigentlich relativ einfach zu beantworten, denn diese Anmeldepflicht ist kein Selbstzweck. Sie dient einfach der staatlichen Aufsicht über die Gesundheitsberufe. Also am Ende dem Schutz der Patienten und der Sicherstellung von Hygiene, Qualifikation und Zuverlässigkeit der jeweiligen Therapeuten. Die rechtliche Grundlage allerdings ist, wie vieles in Deutschland, nicht wirklich bundeseinheitlich geregelt, sondern wird durch die Landesgesundheitsgesetze der einzelnen Bundesländer bestimmt. Und da gucken wir uns jetzt mal ein paar Beispiele an. Zum Beispiel das Land Nordrhein-Westfalen, da gilt das Gesetz über die Berufsausübung der Gesundheitsfachberufe. Und Paragraph 1a schreibt dort ausdrücklich vor, dass der Beginn einer selbstständigen Tätigkeit vor Aufnahme der Berufsausübung angezeigt werden muss. Ja, das kann man also hier ganz gut nachlesen in dem Gesetz. In Hessen wiederum gilt Paragraph 12 des Hessischen Gesetzes über den öffentlichen Gesundheitsdienst. Dort heißt es, wer einen Beruf des Gesundheitswesens selbstständig ausüben will, hat Beginn und Ende der Tätigkeit innerhalb eines Monats anzuzeigen. Und das kann man auch nochmal nachlesen. Der Lahn-Dill-Kreis hat hier einen Merkblatt zur Anzeigepflicht, na eben nach diesem Paragraph 12 herausgebracht, findet man im Internet. Aber ich habe übrigens auch die Links hier, einige Links in den Shownotes, beziehungsweise bei uns auf der Internetseite. Ja, und in Bayern, da regelt das Artikel 10 des Gesundheitsdienstgesetzes, dass Angehörige gesetzlich geregelter Heilberufe Beginn, Änderung und Ende der Tätigkeit unverzüglich anzuzeigen haben. Und verzüglich, wissen Sie sicherlich, bedeutet ohne schuldhaftes Verzögern. Und da gibt es auch Informationen, habe ich zum Beispiel gefunden, beim Landratsamt Roth, was die Medizinalaufsicht betrifft. Was bedeutet das jetzt? Egal, wo du deine Praxis eröffnest, es gibt immer eine Pflicht zur Anzeige und der genaue Ablauf unterscheidet sich einfach hier so ein bisschen, eben über die entsprechenden Landesgesetze. Wer ist jetzt aber konkret betroffen? Grundsätzlich sind alle betroffen, die Gesundheitsfachberufe selbstständig ausüben. Dazu zählen Physiotherapeuten, Ergotherapeuten, Podologen, Logopäden, Masseure und medizinische Bademeister sowie natürlich Heilpraktiker. Und jetzt kommt's, einschließlich der sektoralen Heilpraktiker, also HP für Physiotherapie oder Psychotherapie zum Beispiel. Auch die haben eine explizite Anzeigepflicht. Angestellte müssen dagegen jetzt sich nicht selbst anmelden, denn sie üben ja ihren Beruf im Rahmen eines bestehenden Praxisbetriebes aus, der eben sowieso durch den entsprechenden Praxisinhaber angezeigt wird. Aber wichtig, wenn Sie zum Beispiel in einer Praxisgemeinschaft arbeiten, in der jeder der verschiedenen Partner selbstständig ist, da muss jede einzelne Person ihre Tätigkeit separat anmelden, auch wenn dieselben Räume oder dieselben Geräte dazu genutzt werden. Und das gilt übrigens auch, wenn man eine Nebentätigkeit hat, zum Beispiel beispielsweise so eine mobile Physiotherapie oder eine Zweigpraxis. Jede eigenständige Tätigkeit muss einzeln angezeigt werden. Also das auf jeden Fall beachten. Kommen wir mal zu den Fristen. Und hier wird es interessant, weil tatsächlich die Fristen sich je nach Bundesland ein bisschen unterscheiden. In NRW muss die Anzeige vor Aufnahme der Tätigkeit erfolgen. In Hessen innerhalb eines Monats, in Bayern unverzüglich, also ohne schuldhaftes Verzögern. In der Praxis bedeutet das, sobald Sie jetzt mal Ihren Mietvertrag bei einer neuen Praxis unterschreiben oder die Kassenzulassung beantragt haben, sollte auch das zuständige Gesundheitsamt hierüber informiert werden, um einfach hier Probleme zu vermeiden. Zuständig ist immer das Gesundheitsamt am Praxisstandort. Das heißt, wenn man beispielsweise mehrere Standorte betreibt, muss man sich in jedem Landkreis separat anmelden. Und wenn man jetzt beispielsweise ausschließlich Hausbesuche macht, dann zählt der Wohnort als Meldeadresse. Viele Kommunen, zum Beispiel Düsseldorf, Köln oder Marburg-Biedenkopf, bieten mittlerweile Online-Formulare an, sodass man die Anmeldung wirklich vollständig digital durchführen kann. Und das ist ja auch, sagen wir mal, in der heutigen Zeit eigentlich, sollte das eigentlich State of the Art sein, aber ist es bei den ganzen Ämtern natürlich oftmals nicht. Ja, welche Angaben, welche Unterlagen sind hier erforderlich? Das Gesundheitsamt verlangt in der Regel, ja, wie gesagt, das ist aber eben landesspezifisch geregelt, den Namen, den Vornamen, das Geburtsdatum, die Adresse der Praxis, natürlich den Nachweis der Berufsqualifikation, zum Beispiel Berufsurkunde, Zeugnis, Heilpraktikererlaubnis, Kopie des Personalausweises. Natürlich wollen Sie wissen, wann beginnt die Tätigkeit oder wann ist die Tätigkeit gegebenenfalls auch zu Ende und logischerweise Kontaktdaten, Telefon, E-Mail. In manchen Bundesländern muss man zusätzlich sogar Angaben zur Berufshaftpflichtversicherung machen, gegebenenfalls Hygienekonzepte oder auch Führungszeugnisse vorlegen. Bei den Heilpraktikern, da gilt noch was Zusätzliches. Die müssen nämlich A, ihre Heilpraktikerlaubnis natürlich vorlegen und dann erteilt, die wird ja erteilt durch das entsprechende Gesundheitsamt, wo man seine Überprüfung gemäß § 1 Heilpraktikergesetz durchgeführt hat. Die muss man vorlegen. Und einige Ämter verlangen außerdem eine Erklärung, ob invasiv gearbeitet wird oder ob Maßnahmen zum invasiven Arbeiten geplant sind, also etwa Injektionen, Akupunktur, Blutentnahmen etc. Und in den Fällen wollen die sogar Zusatzqualifikationen sehen, dass das Ganze eben auch passend ist. Ja, Kosten und Gebühren, Gute Nachricht, die reine Anmeldung ist in fast allen Bundesländern kostenfrei. Aber wenn man eine schriftliche Bestätigung der Anmeldung braucht, zum Beispiel zur Vorlage bei einer Krankenkasse, bei den Berufsverbänden, fallen in der Regel kleinere Verwaltungsgebühren an. Die liegen so zwischen, was ich rausfinden konnte, zwischen 10 und 30 Euro. Beispielsweise Hessen, da hat der Lahn-Dill-Kreis, wie gesagt, über seinem Merkblatt das schön dargestellt. Da sind das 15 Euro, NRW rund 25 Euro. Da habe ich eine Info aus Rhein-Sieg-Kreis bekommen. Ja. Eben, da kann man Sachsen-Anhalt schon ein bisschen teurer, da sind 46 Euro für eine entsprechende Bescheinigung. Aber wie gesagt, das ist immer individuell geregelt. Was passiert denn, wenn man das nicht macht? Bei Missachtung der Anmeldepflicht kann eine Missachtung der Anmeldepflicht kann eben als Ordnungswidrigkeit geahndet werden. Das bedeutet, es drohen Bußgelder bis 3.000 Euro. In schweren Fällen, zum Beispiel bei Verstoß gegen das Infektionsschutzgesetz, was eben speziell auch die Heilpraktiker betrifft, sogar bis zu 25.000 Euro. Und in Hessen ist es sogar so, dass in Hessen ist es geregelt im Paragraph 1 eben dieses Landesgesundheitsgesetzes ausdrücklich so festgelegt, dass wenn man trotz Aufforderung keine Anzeige macht, kann die Behörde die Tätigkeit sogar vorübergehend untersagen. Ja. Also man sollte natürlich darauf achten, denn neben hier dem finanziellen Risiko hat es auch einen Reputationsaspekt, denn bei späteren Prüfungen etwa durch die Gesundheitsämter oder Krankenkassen wird natürlich eine fehlende Anmeldung oft als Verstoß gegen die Berufspflichten gewertet und das sollte man sich natürlich dann entsprechend hier nicht geben. Bei Heilpraktikern möchte ich nochmal betonen, hier besteht quasi eine doppelte Pflicht, denn Heilpraktiker sind ja quasi eine Besonderheit. Hier gilt eine doppelte Anzeigepflicht, einmal nach Bundesrecht, nämlich nach dem Heilpraktikergesetz und zusätzlich nach dem jeweiligen Landesgesetz über den öffentlichen Gesundheitsdienst. Das heißt, wer eine naturheilkundliche Praxis betreibt, muss sowohl die Erlaubnis zur Ausübung der Heilurkunde beantragen, nach § 1, das ist ja klar, als auch den Beginn der Tätigkeit beim Gesundheitsamt anmelden. Gerade sektorale Heilpraktiker, ja, müssen darauf achten, dass beide Nachweise, Berufsurkunde und also eine Berufsurkunde im Rahmen der Physiotherapie, Ergotherapie, wie auch immer, aber es betrifft ja meistens da die Physiotherapie, und die sektorale Erlaubnis auch vollständig eingereicht werden. Also da sollte man definitiv auch drauf achten. So ein Praxistipp aus der Erfahrung: In der Praxis zeigt, dass einfach viele Gründer sich um Kassenzulassung, Mietverträge, Geräte kümmern, aber eben den oftmals vergessen, sich das Gesundheitsamt hier mit einzuziehen. Und das führt halt oftmals dann später zu Verzögerungen, zu Nachforderungen. Zum Beispiel, wenn man Hygieneräume anmeldet, also weil man dann doch als zum Beispiel HP invasiv arbeitet. Oder, und jetzt kommt es wieder zum Kern oder zum Einstieg dieser Episode, kommen wir zurück. Oder wenn man Geräte nach Medizinprodukte, Betreiberverordnung betreibt, was zum Beispiel sind Elektrotherapie, Ultraschall, natürlich die Mikrostromtherapie fällt auch unter die Medizinprodukte, Betreiberverordnung. Mein persönlicher Rat, ich würde auf jeden Fall schauen, das Gesundheitsamt schon in einer frühen Planungsphase einfach mit einzubeziehen. Einfach mal nachfragen und wie gesagt, viele Ämter, ich habe ja eins hier erwähnt oder zwei, haben ja auch Merkblätter, die man online herunterladen kann. Es ist auch der Kreis Paderborn, Landkreis München und oft klären sich hier auch in einem persönlichen Gespräch natürlich dann noch die Themen, wie man das Ganze macht und auch die Themen Hygienekontrolle, Medizinprodukte, Betreiberverordnung, Anforderungen an die Geräteprüfung oder Fragen zur Desinfektion und Abfallentsorgung. Das sind natürlich Themen, die man dort auch noch mit ansprechen kann. Ja, kommen wir schon zum Fazit und warum das Ganze tatsächlich sinnvoll ist, auch wenn es so ein bisschen nach Papierkram aussieht. Die Anmeldung ist ein wichtiger Bestandteil eben der beruflichen Verantwortung. Sie dokumentiert am Schluss endlich dann auch die offizielle Tätigkeit und stellt eben sicher, dass die Behörden im Notfall auch hier tätig werden können, was aber auch wieder das Vertrauen in die therapeutischen Heilberufe steigert. Außerdem ist es eine Grundvoraussetzung für den rechtssicheren Betrieb, eben im Sinne der Medizinproduktebetreiberverordnung und im Sinne des Infektionsschutzgesetzes. Also da würde ich empfehlen, einfach mal so ein bisschen zu schauen, wie es bei euch, bei Ihnen lokal aussieht, was die Gesundheitsämter fordern und das Ganze dann auch entsprechend ja, den ganzen nachkommen. Damit sind wir auch schon am Ende zu dieser Episode oder in dieser Episode und ich freue mich, dass Sie wieder so lange dabei waren, dass Sie so lange zugehört haben. Schauen Sie auch mal bitte in die letzten Episoden zurück, denn wie gesagt, Medizinprodukte, Betreiberverordnung, das war ein Thema, Blankoverordnung in der Physiotherapie war ein vorhergehendes Thema und ja, vielleicht ist ja was Spannendes dabei und immer gibt es auch Möglichkeiten oder verschiedene Download-Bereiche bei uns auf der Internetseite, wo Sie auch sowohl öffentlich, wenn Sie jetzt keinen Zugang bei uns haben zum internen E-Learning, aber auch öffentlich tatsächlich Hilfestellungen, Checklisten, Leitfäden etc. herunterladen können. Schauen Sie auf jeden Fall auch mal in den sozialen Medien vorbei, Instagram, Facebook, da sind wir sehr aktiv. Schauen Sie einfach nach Hashtag Luxamed, da werden Sie einiges finden. Wir publizieren da sehr, sehr häufig und natürlich auch auf YouTube. Und in dem Sinne sage ich noch einmal vielen Dank fürs Einschalten und bis zum nächsten Mal.